Aber auch da dürfen wir erleben und erfahren, dass die Pläne Gottes für unser Leben dennoch Bestand haben und der Herr sie durchsetzen wird. Die Pläne Gottes, das ist ja wunderbar. Auch im Alpha-Kurs schwingt das ja immer so mit, ne? Wie du das ja sagtest. Gott hat Pläne. Er hatte Pläne mit Adam und Eva und als sie sich verabschiedet hatten, waren diese Pläne nicht zu Ende. Und Gott hat Pläne mit deinem Leben. Und das wollen wir. Das wollen wir vermitteln und den Menschen Mut machen, nach diesen Plänen zu fragen. Nach den Plänen, die Gottes für das Leben hat. Damit sind wir schon bei dem Thema heute Morgen, bei der Predigt. Ich möchte heute Morgen mit euch die Geschichte vom reichen Jüngling betrachten. Die Geschichte von dem reichen Jüngling und ich habe euch da so ein Bild mitgebracht. Das fand ich unwahrscheinlich schön. Jesus und der reiche Jüngling. Wenn man da wirklich so hinschaut, dann drückt das alles so aus. Wenn wir die Evangelien lesen, aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass viele Menschen sich aufgemacht haben und den Kontakt zu Jesus gesucht haben. Jesus ist gekommen und hat die Botschaft verkündet. Und diese Botschaft war so mächtig, sie war so durchdringend, dass es dort steht, er verkündigte die Botschaft mit Vollmacht, nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Da ging Kraft aus. Und das wurde damit deutlich, dass Zeichen und Wunder, Heilungen und Befreiung geschahen, dass sogar die Dämonen weichen mussten, Ketten gesprengt wurden. Und dann ist es kein Wunder, dass gerade diese Menschen, die verzweifelt waren, die krank waren, die belastet waren, zu Jesus kamen und von ihm Heilung, Hilfe, Befreiung erwarteten. Das ging los mit dem ersten Wunder, das wir im Matthäusevangelium lesen. Das ist die Heilung des Aussätzigen. Da kommt ein Aussätziger. Ich mach's mal ganz kurz, kniet vor ihm nieder und sagt, Herr Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und was sagt Jesus? Was sagt er? Ja, ich will. Danke, Katrin. Er will heilen. Das lesen wir so. Und denken, na ja, schöne Situation. Aber diese ganze Dramatik, liebe Geschwister, liebe Freunde, die dahinter steckt, die können wir uns nur vom Heiligen Geist erschließen lassen. Der war aussätzig gewesen. Der war ausgestoßen. Tot. Und dann kam er. Freunde und die Leute, die ihn kommen sahen, die waren schockiert gewesen. Die sind zur Seite gegangen. Dann hat er sich niedergeworfen vor Jesus. Niedergeworfen. Hat sein ganzes Elend, Kummer und Sorge ausgeschüttet. Freunde, ich glaube, der hat geheult. Seine ganzen sozialen Kontakte, da war nichts mehr. Und die Leute standen drumherum. Ihr kennt diese sogenannten Gaffer. Das heißt es immer, wenn was los ist und so, ne, die kommen. Aber auf Distanz, bitteschön. Wer ist nicht auf Distanz zu diesem Menschen gegangen? Jesus. Der hat eins getan. Wisst ihr, was er getan hat? Der lag dort am Boden. Und er hat sich niedergebeugt zu dem Menschen. Und er hat ihn emporgehoben. Er hat ihn emporgehoben. Er hat ihm in die Augen geschaut. Und dann hat er gesagt, ja, ich will. Freunde, wie begegnet uns Jesus? Er begegnet uns ins Augenhöhe. Ich will also nicht jetzt über den Aussätzigen predigen, wäre auch eine tolle Predigt. Aber ich möchte das sagen, wie begegnet uns Jesus? Er begegnet uns in Augenhöhe. Er begegnet jeden Menschen in Augenhöhe. Das ist nämlich jetzt auch wichtig, wenn wir gleich auf die Geschichte vom reichen Jüngling kommen. Wie gesagt, es kamen also viele Menschen zu Jesus mit ihren Sorgen, Nöten, Problemen, mit ihren Forderungen und sie haben alle erlebt und erfahren, wie er eingegriffen hat. Das war die eine Hälfte, die andere Hälfte waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auch die kamen zu Jesus. Warum kamen sie zu Jesus? Die haben nur darauf gewartet, dass er einen Fehler macht und dass sie ihn über die Klinge springen lassen. So. Und dann kam, wie gesagt, diese Situation des reichen Jünglings. Und ich lese euch zunächst einmal diesen Text vor. Markus Kapitel 10. Als aber Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Oder, wie es in anderen heißt, zu erben. Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ein ganzer Batzen, ne? Ein ganzer Batzen, eine ziemliche Herausforderung. Wie wird er jetzt reagieren? Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von meiner Jugend angehalten. Wow, kann man da noch sagen. Der hat's gepackt. Der hat's gepackt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Wir könnten auch entsetzen, das Entscheidende fehlt dir noch. Gehe, verkaufe alles, was du hast, gib es, das Geld den Armen, dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht, und komm und folge mir nach. Als der reiche Jüngling das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Geschwister, wenn man diese Begebenheit liest und sich die Umstände mal so vor Augen führt, dann sticht diese Geschichte wirklich völlig heraus aus den anderen Geschichten. Alle drei Evangelien berichten sie. Und die Zeit, in der also dieser reiche Jüngling zu Jesus ging, das war schon die Passionszeit. Jesus hatte sich aufgemacht und zog nach Jerusalem. Es lag eine wirklich große Spannung, die die Menschen mitbekamen. Und irgendwo hat dieser reiche Jüngling das also auch mitbekommen. Und es scheint also, wie gesagt, so, dass Jesus in der Nähe war. Und er sagte: Jetzt ist die Zeit. Du musst die Gelegenheit ergreifen. Ihr habt ja heute Morgen auch die Gelegenheit ergriffen und seid hier in den Gottesdienst gekommen. Ihr hättet auch was anderes machen können bei diesem schönen Wetter. Das war euch wichtig. Ihr habt die Gelegenheit ergriffen, Gemeinschaft zu haben, dem Herrn zu begegnen. Und er kam und er tat genau das, was dieser Aussätzige auch tat. Er warf sich Jesus zu Füßen. Boah, das hat keiner der Pharisäer und Schriftgelehrten getan. Er warf sich Jesus zu Füßen. So, ich werde jetzt auch mal auf die Knie gehen, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Demütig, ist das nicht eine tolle Haltung? Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Freunde, der hat die Sinnfrage gestellt. Wo soll die Reise hingehen? Du kennst den Plan, du kennst das Ziel. Das ist auch im Alpha-Kurs genau das Thema. Wir möchten Menschen abholen. Wir möchten sie begleiten auf diesem Weg der Sinnfrage. Antwort geben. Und Jesus hat eine Antwort gegeben. Ich glaube, Jesus hat erst die Antwort gegeben, nicht als er da kniete. Wann hat er die Antwort gegeben? Als er aufgestanden war. Ich hatte es doch schon gesagt. Wie begegnet uns Jesus? In Augenhöhe. Wir haben es gehört. Gott antwortet auf Gebete. Er begegnet uns in Augenhöhe. Wenn du rufst, wird er dir begegnen. Freunde, und jetzt möchte ich diese ganze Situation mal so auf unsere Situation so übertragen. Wir müssen das ja noch mal so ein bisschen uns jetzt vorstellen. Jetzt stellt euch doch noch mal bitte vor. Sonntagmorgen, Gottesdienst in der FECG. Man freut sich, all die lieben Geschwister wiederzusehen. Und jetzt stellt euch das vor und plötzlich fährt da auf unserem Parkplatz so ein großer Schlitten vor. Ich will jetzt keine Marken nennen. Das ist Schleichwerbung, ne? Weil wir ja, ihr wisst ja, ne? Kann man nachhören. Also ein wirklich großer Schlitten. Und dann steigt da so ein schnieker Mensch aus, wo man sagt, wow. Dann kommt er hier rein. Ich begrüße ihn und ich sage, hallo, ne? Stellt sich vor, sagt, ich habe gehört von eurem Alpha-Kurs. Interessiert mich, was ihr da so macht und, ne? So. Und jetzt steht man vor diesem Mann. Jetzt muss man Antwort geben. Und da kenne ich meine liebe Frau, meine Ingrid, die wird mir ins Ohr flüstern, sag nichts Verkehrtes. Genau. Wie gut, dass wir unsere Frauen haben. Sag nichts Verkehrtes. Freunde, ich kann euch trösten. Wir können nichts Verkehrtes sagen. Wir brauchen uns nur an das zu halten, was der Herr gesagt hat. Und das finde ich grandios und gewaltig. Es gibt im Evangelium keine zwei Ebenen und Antworten. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nicht Wahrheit erster und zweiter Klasse. Und für wen gilt diese Wahrheit? Die gilt für alle. Darauf werden wir also noch zu sprechen kommen. Jesus gibt Antwort. Halleluja! Das ist wirklich also so, das begeistert mich immer wieder aufs Neue. Wenn ich mit Menschen spreche, wenn sie mit ihren Fragen kommen, die andere Sache ist die, ob sie diese Antworten, die Wahrheiten verstehen wollen. Das sehen wir hier genauso. Und Jesus fängt an. Dieser Mann, und das müssen wir nämlich wissen, war nicht nur reich gewesen. Im Übrigen, wie hat er diesen Reichtum erworben? Hat er dafür hart gearbeitet? Nein, den hat er geerbt von seinen Eltern. Auch die waren reich. So, und es steht in einem anderen Evangelium, also hier steht, ein junger Mann kam, in dem anderen Evangelium steht, ein Oberster kam zu ihm. Er war also nicht nur reich, er war auch ein Oberster. Wir können also davon ausgehen, dass er eben in so einer Art Dynastie von Schriftgelehrten groß geworden ist, dass er diesen Reichtum, damit war er nämlich ein Rechtsgelehrter, so ein Anwalt wirklich gewesen. Damit konnte man gutes Geld verdienen als Anwalt. Auch heute ist das nicht anders. Und dass er eben auch, weil er ein Oberster war, eben eine privilegierte Stellung hatte. Er kannte also das Gesetz. Er kannte nicht nur die Gebote. Wenn hier also steht, die Gebote kennst du, dann bedeutet das, du kennst das ganze Gesetz. Und das kannten die. Die konnten teilweise ganze Abschnitte, Bücher aus der Bibel rezitieren und kannten die auswendig. Und dann hat Jesus diese Gebote aufgeführt und auf eine Antwort gewartet. Und wie war die Antwort? Ich habe es gerade gelesen. Er hat gesagt, ja, Herr, habe ich mich dran gehalten. Frage, haben wir uns dran gehalten? Kannst du das von dir selbst sagen? Perfekt. Hat Jesus widersprochen? Nein, er hat es stehen lassen. Er hat diese Situation stehen lassen. Er war wirklich überzeugt. Er hat sich 100% also dort hinein investiert und das hat Jesus stehen lassen. Sein ganzes Leben war, wie gesagt, bei den Schriftgelehrten und Pharisäern darauf ausgerichtet. Vor einiger Zeit habe ich schon einmal in der Predigt diesen wunderbaren Satz von Martin Luther zitiert: Die größte Entfernung auf dieser Erde ist nicht die vom Nordpol zum Südpol und ist auch nicht die um den Äquator. Die größte Entfernung auf dieser Erde ist die vom Kopf in unser Herz hinein. Vom Kopf hat er das alles gespeichert, alle Gebote, alles kannte er. Aber jetzt hat Jesus das Entscheidende gemacht. Wir würden sagen, die Nagelprobe. Deshalb sagt er, das Entscheidende, Das Entscheidende fehlt dir. Und was war das? Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und mit dem Erlös kommst du dann zu mir zurück und wirst das in die neue Kirche und Gemeinde investieren. Ich höre kein Amen von euch. Nee, hat Jesus ihm nicht gesagt. Er hat gesagt, geh hin, verschenke es. Verschenke es an die Armen. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war getroffen gewesen. Der Mann war getroffen gewesen von diesem Wort. Warum? Schon im Alten Testament steht bei Jeremia, ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Und hier erleben wir, dass dieses Wort, das schon im Alten Testament stand, seine Wirkung tat. Das Wort, das Gesetz, an das er sich bisher gehalten hatte, das wurde nämlich jetzt plötzlich zum Richter bei ihm und hat dieses Herz zertrümmert. Warum? Weil er nämlich das eine erkannte, liebe Freunde, wer sein wahrer Gott war. Wer sein wahrer Gott war. Es war der Mammon, es war der Reichtum. Geschwister, ich möchte das jetzt heute Morgen mal wirklich auch mit euch so plastisch machen und das also auch auf unsere Situation herunterbrechen. Wir können ja also wirklich sagen, ja, also wisst ihr, das ist eben der reiche Jüngling. Ich habe also, wie gesagt, eben kein Bankkonto und keine Aktien etc. oder was. Auf mich trifft das ja nicht so. Wir haben alle so unsere Ecken, Kanten und Bereiche. Und das weiß jeder am besten. Und ich möchte heute Morgen, also wie gesagt, das mal so ein bisschen mit euch plastisch machen, damit wir das also mal so vor Augen haben und bediene mich dort der vier geistlichen Gesetze von Campus für Christus. Campus für Christus, das ist eine Organisation, die vor vielen Jahrzehnten in Amerika entstand, eine Studentenmission. Campus heißt einfach Universität. Und der Bill Bright, der das gegründet hat, sagte, er möchte die Studenten, für Christus gewinnen. Und er hat da so ein kleines Heft entworfen, die vier geistlichen Gesetze. Im Übrigen, ich habe euch das also auch mitgebracht. Da hinten liegen diese Blätter aus, die ihr dann mitnehmen könnt. Das ist nämlich auch wirklich nochmal sehr schön, so ein plastisch dargestellt. Da seht ihr. Das ist unsere Situation. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite, da steht der Mensch. Und zwischen Gott und zwischen Menschen diese tiefe, tiefe Kluft, die nicht zu überwinden ist. Diese tiefe Kluft bezeichnen wir als Sünde. Und wenn man also dort ins Deutsche hineingeht, dann entfaltet sich dieses Wort unwahrscheinlich schön. Ihr kennt alle die Insel Fehmarn. Ne? Vielleicht ist der eine oder andere schon mal in Fehmarn gewesen. Man kommt ja heute über diese Brücke rüber. Aber zwischen dem Festland und zwischen Fehmarn, was liegt dort? Bravo, Harald, auf dich kann man sich verlassen. Sag's noch mal laut. Der Fehmarnsund. Das bedeutet, das ist also eine Tiefe, ein Sund, der dieses Land unterbricht. So, und da kommt einfach nur dieser deutsche Begriff der Sünde her. Das, was meine Verbindung zum lebendigen Gott unterbricht, ist meine Sünde. Der Sund, der mich trennt. Nichts kann, da kann man sich noch so bemühen, man kommt nicht rüber. Und jetzt habe ich euch ein zweites Bild mitgebracht. Wie sieht denn das Leben solch eines Menschen aus? Ja, ihr seht das hier. Das ist ein Kreis und da in diesem Kreis seht ihr diesen Stuhl oder diesen Thron und auf diesem Stuhl, da sitzt etwas. Kann sich jemand vorstellen, was das ist? Hurra! Wir haben uns wiedererkannt. Das Ego, ich sitze dort auf dem Thron. Und draußen, das soll es symbolisieren, ist Christus. Und diese schwarzen Punkte, die ihr dort seht, das sind einfach so unsere Lebensbereiche, die da fröhlich und froh vor sich hinschwimmen. Manches in ziemlicher Unordnung. Freunde, und nichts anderes war es bei diesem reichen Jüngling. Er saß immer noch auf dem Thron und dachte immer noch, ich habe alles im Griff. Vielleicht denkst du das auch immer noch. Ich bin ja in der Freien Evangelischen Christusgemeinde. Hurra! Freunde, wir verteilen hier keine Ablassbriefe. Die gibt's nicht. Danke, dass Luther das vor 500 Jahren schon festgestellt hat. Keine Gemeinde. Aber wir haben etwas anderes. Wir haben eine lebendige Botschaft und das zeigt das nächste Bild an. Diese Brücke zwischen Mensch und Gott, die hat Jesus geschlagen mit seinem Kreuz. Und das hatte er, dieser reiche Jüngling, noch nicht begriffen. So, Freunde, und jetzt ist die Einleitung zu Ende. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Jetzt geht's nämlich ans Eingemachte. Ich habe selbst gejubelt, als ich dort also saß. Diese Botschaft hat zu mir gesprochen. Dieser reiche Jüngling, der das alles geerbt hatte, der wirklich, ja, auch eine sympathische Erscheinung war. Also das müssen wir auch nochmal so sehen. Es gibt Menschen, die wirklich so sehr sympathisch sind, ne? Mit denen hat man also auch gerne Kontakt, Gespräche etc. Anregend. Kam dorthin und Jesus hat sein Herz gesehen. Und Jesus sieht heute Morgen auch mein Herz und er sieht dein Herz. Und Jesus weiß, was dieses Herz braucht, was unsere Herzen brauchen und wer in diesen Herzen regiert. Geschwister, auch wir tragen ein Erbe. Auch wir tragen ein Erbe. Du sagst, ich habe keine reichen Verwandten. Nein, brauchst doch nicht. Aber wir tragen alle mit uns, Geschwister, das Erbe, wie ich es schon sagte, der Trennung von Gott, nämlich der Sünde mit uns herum. Ich will jetzt nicht die Frage stellen, ob hier jemand ist, also der, ne? Vielleicht hast du heute noch nicht gesündigt. Der Tag fängt ja auch erst an. Wir tragen es alle mit uns herum. So. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt kommt Jesus. Und wir lesen es dort im Philipperbrief, Kapitel 2. Jetzt will ich euch mal das Erbe erzählen, das Jesus hatte. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, die in Gottes Gestalt war. Er war in Gottes Gestalt. Er war bei Gott von Ewigkeit her in der Herrlichkeit und es nicht für einen Raub hielt, es festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch wurde. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus hat ein Erbe angetreten, liebe Geschwister. Und das ist jetzt diese Kernaussage dieser ganzen Botschaft, wenn du alles vergessen kannst. Er hat ein Erbe angetreten. Und welches Erbe hat er angetreten? Ich bin so froh darüber. Der hat mein Erbe angetreten. Der hat mein Erbe angetreten. Meine Sünde, meine Schuld. Sein Erbe hat er aufgegeben bei Gott. Und gesagt, Armin, gib's mir. Und seht ihr? Und das ist jetzt die Tragik bei dem reichen Jüngling. Sein Erbe, das war ihm zu wichtig gewesen. Und er hat gedacht, mit seiner ganzen Frömmigkeit, mit seiner ganzen Sicherheit, die er sich aufgebaut hatte, könnte er dieses Ziel erreichen. Und deshalb hat Jesus gesagt, du musst dein altes Erbe erstmal loslassen. Du musst es erstmal verteilen, wo es hingehört. Gib's den Armen. Die brauchen es. Und dann komm. Und was sagte Jesus, werden Teil meiner Truppe? Nee, er hat gesagt, folge mir nach. Mir! Das ist so gewaltig. Diese persönliche, diese offenen, ausgestreckten Arme, die dir auch heute Morgen gelten. Jesus, ich darf direkt zu dir kommen. Ich darf mich in deine Arme werfen. Und ich kann ihm sogar das eine sagen, Herr, hier hält mich noch ein Erbe. Hier hat ein Erbe noch Macht über mich. Geschwister, ich spreche gerne mit Menschen. Es macht mir einfach große Freude, auch tiefe Gespräche zu führen, wenn es dort wirklich um Nöte, Sorgen, Probleme geht. Man sagt ja sogenannte seelsorgerliche Gespräche, also vertrauensvolle, möchte ich mal so sagen. Und was entdecke ich dort? In den Seelen, in den Herzen, in den Gedanken. Freunde, ich entdecke das Erbe. Dieses Erbe, das da ist, das Menschen gefangen hält, das Menschen knechtet und das Menschen nicht loslässt. Und wenn man dann diese wunderbare Botschaft sagt, da gibt es eine Brücke. Sven, kannst du noch mal das letzte Bild zeigen? Da gibt es eine Botschaft, da will einer in dein Leben hinein. Mach diesen Thron frei, lass ihn hin und deine Lebensbereiche, er wird sie ordnen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Freunde, wisst ihr, was dann kommt? Zwei Worte. Das erste ist ja und das nächste heißt aber. Überprüft euch mal, wenn der Herr kommt zu euch und ein Angebot macht, ob ihr nicht also auch innerlich diese Haltung habt. Ja, aber, Freunde, auch das ist ein Erbe, das wir aufgeben dürfen. Und das ist die Botschaft, die wir, wie gesagt, im Alpha-Kurs weitergeben. Und das ist die Botschaft, die wir den Menschen sagen. Und dass wir sagen, es gibt Hoffnung, aber die Antwort, die musst du geben. Die Antwort, die musst du geben. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Ich sagte ja, heute ist dieser Gottesdienst eben so ein bisschen anders. Wir werden also gleich dieses Lied hören und ihr könnt gerne auch mitsingen. Das ist dieses Lied Zwischen Himmel und Erde, weil ich das finde, es passt unwahrscheinlich hinein. Das drückt nochmal wirklich das aus, was also Jesus getan hat. Und nach dieser Zeit, nachdem wir das also haben, möchte ich, dass wir heute Morgen als Gemeinde uns eine wirkliche Gebetszeit nehmen. Du kannst persönlich mit deinen Anliegen zu Jesus kommen. Du kannst ihm das alles sagen, wie ich es sagte. Du kannst dich in seine Arme werfen. Aber es ist auch meine Bitte, dass wir heute Morgen als Gemeinde speziell für den Alpha-Kurs auch nochmal beten. Für die Menschen, dass sie wirklich diese Botschaft erkennen, dass sie Ja dazu sagen, dass sie es ergreifen und dass sie genau zu dem durchdringen, was wir hier sehen. Christus auf dem Thron des Lebens. Freunde, es gibt kein besseres Leben, es gibt kein schöneres Leben, es gibt kein interessanteres Leben. Ich möchte nicht tauschen. Auch wenn, wie gesagt, jemand mit dem großen Schlitten hier vorfährt und mir ihn anbietet, nein, sag ich. Das, was Jesus für dich hat, das ist viel besser. Viel, viel besser. Deshalb werde ich jetzt noch kurz mit uns beten. Dann, wie gesagt, das gemeinsame Lied. Und dann, wollen wir wirklich vor den Thron der Gnade treten. Herr Jesus, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass dein Wort so voller Kraft und Leben, Macht und Herrlichkeit ist, dass du heute Morgen durch die Kraft deines Geistes in unserer Mitte bist, jedes einzelne Herz siehst, Herr Jesus Christus, durch die Reihen gehst und dass du wirklich sagst, ich kenne dich und du sprichst heute Morgen auch in die tiefste Not, Verwirrung hinein und sagst, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, es soll durch meinen Heiligen Geist geschehen. Und deshalb bitte ich dich, Heiliger Geist, wirke jetzt in unserer Mitte. Amen.